Ja, liebe Freunde, liebe Geschwister, wer bei dem letzten Lied zugehört hat, der hat etwas gehört, auch von dem, was wir gar nicht so oft gerne zugeben. Etwas von Angst, etwas von der Seele, die schreit. Und doch sind das Dinge, die wir erleben. Es wäre also eine Lüge zu sagen, Kinder Gottes erleben dies nicht. Ich sage in solchen Fällen immer, schauen wir in das hinein, was die Schrift sagt, was die Bibel sagt. Ich habe nachgeschaut, in 61 Versen der Heiligen Schrift finden wir diesen Satz, fürchte dich nicht. Vielleicht habe ich einen überlesen, aber 61 Verse habe ich gefunden. Fürchte dich nicht. Also das Fürchten gehört zum Leben. Und bei Menschen ohne Furcht spricht man oft davon, dass sie einen Defekt haben, dass sie krank sind. Furcht ist etwas, was uns ganz schnell im Alltag begegnet. Ich möchte nicht auf die Statistiken hinweisen, aber wir merken das ja, wenn wir im Berufsleben stehen, wie viele Menschen und vielleicht wir selbst auch überfordert sind mit den tagtäglichen Anforderungen, die an uns gestellt werden. Und man muss nicht im Berufsleben stehen, um diese Überforderung zu spüren. Es gibt fast nichts, vor was sich der Mensch nicht fürchtet. In der Bibel wird uns berichtet von der Furcht vor anderen Menschen. Auch das ist heute noch ein ganz großes Thema. Furcht vor Umständen oder Situationen, wie zum Beispiel der Tod. Furcht vor dem eigenen Versagen. Und oft auch, leider auch unter Kinder Gottes, Furcht vor Gott. Furcht lähmt unsere Gedanken und die Glieder. Furcht drängt uns zur Flucht. Flucht lässt uns schwach werden. Und über einen, der schwach zu werden drohte, möchte ich heute Mittag berichten, möchte das ausbreiten. Für mich ist die Heilige Schrift so wunderbar, dass sie keine Geheimnisse macht. Wir finden dort Glaubenshelden. Und wenn wir uns diese Glaubenshelden anschauen, stellen wir fest, hättest auch du und ich sein können. Mit aller Schwachheit. Das Besondere, was diese Menschen ausmacht, ist die besondere Beziehung zum lebendigen Gott. Aber so besonders ist sie ja nur auch wirklich nicht, wenn wir wissen, dass wir alle Berufene sind, alle Auserwählte sind, die wir Kinder Gottes sind, vor Grundlegung der Welt. Der Unterschied zwischen einem Glaubensheld wie Mose und dir und mir ist vielleicht, dass er eine besondere Aufgabe hatte. Aber auch ein Mose hat gezweifelt, ein Mose hat versagt, ein Mose hat keine Lust gehabt, Gott zu gefallen und ihm zu folgen. Und wir können gerade bei Mose sehen, wie Gott mit ihm zurechtkommt, dass von ihm am Ende seiner Tage berichtet wird, er war ein Mensch, der mit Gott redete, als würde er ihn sehen. Solche Menschen können wir auch sein. Ganz unabhängig von unserer Aufgabe, von unserer Berufung, die wir haben. In dem vermutlich letzten Brief des Apostel Paulus an Timotheus schreibt er einen inhaltsschweren Satz. Du nun, mein Kind, damit meint er Timotheus im geistlichen Sinne, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Der Ausdruck sei stark macht klar, dass sich Timotheus schwach fühlte und vielleicht sogar schwach war. Sonst hätte der Paulus das nicht schreiben brauchen, hätte sich sparen können. Aber getrieben durch den Heiligen Geist schreibt der Timotheus, sei stark. Die Schwachheit Timotheus hatte sicherlich verschiedene Ursachen. Einige nennt uns die Schrift und die möchte ich mal so aufzählen. Und vielleicht findet der eine oder andere sich dabei wieder. Timotheus war, als er diesen Brief erhalten hatte, jung. Und er war sich dessen bewusst, dass ihm noch vielerlei Erfahrung bei der Leitung einer Gemeinde fehlte. Dazu kam, dass er mit Ephesus in einer schwierigen Gemeinde war. Paulus hatte dieser Schwierigkeit wegen schon einen Brief dorthin geschrieben. Zweiter Punkt, ein Minderwertigkeitskomplex zu haben oder sich schwach zu fühlen war, er reichte an seinen Vorgänger nicht heran. Sein Vorgänger in der Leitung der Gemeinde war ein hochgebildeter griechischer Jude gewesen, Apollos aus Alexandria. Von dem wissen wir, dass er außerordentlich sprachbegabt war. Der muss eine Rhetorik gehabt haben vom Feinsten. Man hat daran gehört, dass er gebildet war von den besten Ausbildern Griechenlands. Die Sprachschönheit dieses hochgebildeten Mannes, an die kam Timotheus bei weitem nicht heran. Stammte er auch doch aus dem inneren Kleinasiens, aus Lystra, aus der Provinz und nicht aus einem griechischen Geisteslebenzentrum. Der kam vom Dorf und hat Dialekt gesprochen. Und der sollte der Nachfolger eines Mannes sein, der hochgebildet war, der allein durch seine Sprache begeistert hat. Da waren in der Gemeinde in Ephesus mancherlei Geistesströmungen in der Gemeinde. Diese hatten die Gemeinde unterwandert und die Epheser-Christen waren auch stolz darauf, dass sie mehr hatten, als ihnen Paulus am Anfang verkündet hatte. Und Apollos, sie hatten mehr. Dass das Kreuz ihre Schuld bedeckte, das Blut Jesu sie reinigte, dass der vom Kreuz Auferstandene ist und wiederkommt, diese vier schlichten Heilstatsachen waren diesen klugen, gebildeten und vermutlich auch reichen Menschen zu wenig. Lass nur auf. Ich gucke nach unten, nicht nach oben. Und so holten sie sich aus mancherlei Welterschauung der damaligen Zeit heraus manches fragwürdige Gedankengut in die Gemeinde hinein und haben sich dann eingebildet, dass sie dadurch mehr haben. Da gäbe es alleine an diesem Gedanken unheimlich viel zu sagen. Und dann steht der Timotheus da, der vom Dorf, mit seiner schlichten Sprache, noch jung, an Alter, und der soll diesen wohlhabenden, gestandenen, hochgebildet, vor allen Dingen eingebildeten Menschen etwas sagen vom Evangelium. War sicherlich nicht einfach. Als wäre das nicht genug gewesen, erinnert ein Magenleiden den jungen Timotheus immer wieder an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit und erzeugte sicherlich Verzagtheit. Wer mal Magenschmerzen hat, weiß, dass das nicht schön ist, Und Paulus schreibt ihn ja, er soll ein wenig Wein um des Magens willen trinken. Die Betonung liegt auf wenig Wein, so ein bisschen als Medizin, nicht auf viel Wein. Aber hier wird deutlich, dass der Timotheus ein Problem hatte mit dem Magen. Wir hatten letztens einen Bericht, die Steffi und ich, im Fernsehen gesehen über Hofacker. Ich höre gern so eine biblischen oder christlichen Lebensbilder. Und der war durch eine Krankheit gezeichnet, dass die Zuhörer, es waren sehr viele in Stuttgart, Angst hatten, der fällt von der Kanzel. So schlecht sah der aus, wenn er auf die Kanzel ging. Er ist auch nicht sehr alt geworden, aber es sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Also der äußere Anschein und die innere Schwäche sind nicht das Entscheidende. Und doch lernen wir ja heute, dass das ganz ausschlaggebend ist. Deswegen schreibt der Paulus, der dem so verzagten Timotheus ja kennt und liebt als sein geistliches Kind, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ei, Paulus, wie soll ich denn das? Das sind ja lauter Forderungen. Oder doch vielleicht keine Forderung, sondern Wahrheiten. Und jetzt kommt das Letzte und vielleicht Schwierigste. Die Wirksamkeit des Paulus, seines väterlichen Freundes, seinem geistlichen Vater und Vorbild, neigte sich ihrem Ende entgegen. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, vermutlich, des Paulus. Und auch ein Abschiedsbrief, in dem Paulus klar hervorsieht, dass er den Märtyrertod sterben wird. Dann würde Timotheus alleine dastehen und alleine gelassen sein. Und dieses Alleine ist ein kaum zu ertragendes Los. Das erzeugt auch im Geistlichen so viel Einsamkeit. Alleine, wo sind sie geblieben? Spielt die Situation, die Schwachheiten erzeugen können, auch in unserem Leben eine Rolle? Fühlen wir uns entweder zu jung, um im Dienst des Herrn zu treten, oder zu alt, um ihn noch zu bezeugen? Oder verspüren wir, wenn wir im mittleren Alter stehen, dass wir noch mehr haben müssten an Ausrüstung und Kraft, um ein richtiger Zeuge Jesu Christi zu sein? Merken wir die Last unseres Versagens? Das kann einem sicherlich schwer zu schaffen machen. Wenn ich Schweizer wäre, würde ich jetzt sagen, oder? Scheint anderen alles leichter zu fallen als uns? So merkte sicherlich damals Timotheus, dass dem Apollos das Reden viel leichter fiel als ihm. Stehen wir auch unter dem Eindruck, warum habe ich es nur so schwer? Anderen fällt alles viel leichter, sie sind doch viel geeigneter. Ich habe einen Freund, der leidet immer darunter, wer ihn kennt, wird das auch verstehen, der leidet immer darunter, dass man ihm vorwirft, er wäre mit dem goldenen Löffel geboren und ihm würden die Herzen der Menschen zufliegen und ihm würde alles gelingen. Das werfen ihm andere vor und sagen, du hast überhaupt kein Verständnis für uns. Mein Bruder sagt immer wieder mal zu mir, ich lerne schnell Menschen kennen, ich habe schnell Kontakt mit Menschen und ich habe sie noch schneller verloren. Also lasst uns da auch vor dem äußeren Schein nicht schrecken. Will die Umgebung, in der wir leben, ob das Beruf ist, ob das Schule ist, ob das das Seniorenheim ist, irgendwie bedrückend auf uns wirken? Ist das Nicht-Verstehen-Wollen, die Anfeindung, Ignoranz wirklich unser Teil? Wer in diesen Gedanken steckt, kann sehr schnell nur noch Not empfinden. Ich weiß, dass einige hier sind, denen es gerade so geht. Oder sind vielleicht körperliche Schwächen vorhanden, wie bei Timotheus? Ich möchte mehr für den Herrn tun und bin doch so müde und fühle ständig meine Schwachheit. Das Aufstehen fällt mir schon schwer, ihr habt es gesungen. Oder kann ich was von erzählen, wie es ist, sich lieber unters Bett zu legen, wie aufzustehen, gell? Bin ich deswegen untauglich? Oder das Letzte, ich bin allein. Timotheus sah, dass er jetzt in die vorderste Front gestellt sein würde und hinter ihm würde kein väterlicher Freund mehr stehen. Das hat ihn sicherlich geschreckt. Und das ist der Gedanke, der für mich persönlich eigentlich der nächste ist. Diese Schrecken, du stehst auf einmal an vorderster Front. Meine Väter im Glauben, einer nach dem anderen ist er gegangen. Es sind wie Lichter, die ausgegangen sind. Und jetzt? Jetzt stehst du auf einmal hier. Das wunderbare des Gedankens ist aber auch, hinter ihm steht nur noch Gott. Aber es ist doch gut, wenn einem Gott auch in einem Menschen begegnet, der Verständnis hat und eingeht auf die Nöte. Es ist schwer, alleingelassen zu sein, vielleicht sogar einsam oder vereinsamt. Wie viele vereinsamte Gotteskinder gibt es doch in den Gemeinden. Und mir scheint, dass sie immer mehr werden. Ich glaube, das, was dem Timotheus widerfuhr, ist auch uns nicht ganz unbekannt. Und in diese Lage hinein sagt nun der Paulus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sicherlich meint Paulus nicht das unmündige Kind, das dauernd erzogen werden will. Er will aber damit ein Verhältnis zu Timotheus beschreiben. Es ist der Ausdruck innerster Liebe. Wie wunderbar ist es doch, einen Vater oder eine Mutter im Glauben zu haben. Viel zu selten gibt es dies noch. Sind nicht die meisten von uns Menschen, die Gott von der Straße des Lebens geholt hat? Gerade dann, wenn uns kein Mensch mit solcher Liebe umgibt, steht nur noch der lebendige Gott. Aber streichen wir mal das nur noch. Wenn alles so toll läuft und alles wunderbar ist und die Gemeinschaft so super und die Geschwister so super, glaube ich dann an den lebendigen Gott oder an die Gemeinschaft? Sind die Geschwister mein Halt oder ist der lebendige Gott mein Halt? Ich bin jetzt grau, Menschen enttäuschen. Das haben alle erfahren, die graue Haare haben. Allerdings, Simon, in deinem Alter habe ich das auch schon gewusst. Lass uns nicht drüber reden, wie oft du enttäuscht warst, auch von mir, gell? Also, das lernen wir ganz, ganz schnell. Gott enttäuscht nie. Er handelt nicht so, wie wir das uns wünschen. Nicht immer zumindest. Aber er enttäuscht nie. Enttäuscht, er täuscht uns nie. Er sagt uns die Wahrheit. Die gefällt uns manchmal nicht, das ist was anderes. Aber er sagt uns die Wahrheit und er sagt uns die Lösung für unser Leben. Haben wir uns einmal versucht klarzumachen, was es heißt, dass wir Gottes geliebte Kinder genannt werden? In welcher Situation du auch bist, wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du Gottes Kind genannt werden. Der Paulus schreibt, mein geliebtes Kind. Und der lebendige Gott schreibt, mein geliebtes Kind. Der lebendige Gott schreibt, mein geliebtes Kind. Du bist Gottes Kind. Dem Gott der Liebe sein geliebtes Kind. Können wir das fassen? Galater 3, Vers 26 steht, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Gottes Kinder. Und wenn wir als Menschen schon fertig kriegen, das Beste für unsere Kinder zu wollen, zumindest meistens, wie viel mehr der lebendige Gott? Und weil Gott den Mensch und sein Versagen kennt, setzt er quasi noch einen drauf. Das finden wir in Jesaja 49, Vers 15. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes. Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Wir können hier ganz, ganz viel über Gefühl reden. Das Gefühl trägt von hier bis zur Tür raus. Und je nachdem, wie begeistert ich rede und euch mit hineinnehme, vielleicht 5 Minuten mehr. Aber das ist nicht, um was es hier geht. Hier geht es darum, dass der lebendige Gott zu dir und zu mir sagt, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Habt ihr mal gesehen, wie eine Mutter ihr Kind, das hingefallen ist, tröstet? So tröstet der lebendige Gott. Dieser Gott sagt auch weiter im Psalm 91, 14 und 15, weil er an mir hängt, will ich ihn errettet, ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm, ich bin bei ihm in der Not und ich befreie ihn und bringe ihn zur Ehre. Noch eins möchte ich vorlesen, Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das ist das, was Gott darunter versteht, dass er sich um dich und um mich kümmert. Präziser kann man gar nicht sein. Das ist der Gott, an den du und ich glaubst. Weißt du, was das Schlimmste für mich ist? Dass mir einer sagt, er glaubt an Gott. Und ich stelle im Gespräch fest, er kennt ihn überhaupt nicht, weil er die Schrift nicht kennt. Da ist der Glaube an irgendwas, aber nicht den Gott der Bibel. Denn nur aus der Heiligen Schrift können wir ja verstehen, wer Gott wirklich ist. Die Heilige Schrift ist doch kein Strafbuch und auch kein Gesetzbuch, sondern die Selbstoffenbarung des geliebten Gottes, des liebenden Gottes, der uns liebt. Meine Frau hat mir viele Liebesbriefe geschrieben, wie ich bei der Bundeswehr war. Und ich konnte es nicht erwarten, ihn aufzumachen. Das kriegen wir im Menschlichen fertig, ne? Im Geistlichen kriegen wir fertig, das Buch nebenhin zu lernen und sage, hab gerade keine Zeit. Ist doch ein bisschen Gaga hier oben, oder? Da merken wir, wo die Schwäche herkommt. Geschwister, Schwäche, auch geistliche Schwäche, hat eine Ursache. Und die Ursache liegt daran, dass uns nicht bewusst ist, dass wir das nicht leben, dass wir einen Vater haben, der sich um seine Kinder kümmert. Wie kann ich dann sagen, ich bin so allein? Und da muss ich mir an die eigene Nase greifen, da könnt ihr Lena fragen, wie oft ich das sage. Und mache damit meinem Gott Unehre. Weil es einfach nicht wahr ist. Manchmal denke ich mir, der lebendige Gott steht hinter mir und tippt mir auf die Schulter und sagt, und ich? Hat wieder so eine Phase letzte Woche. Und da habe ich meine Bibel aufgeschlagen. Empfehle ich, wenn du nachts um zwei nicht schlafen kannst und alle durchgebetet hast, die der Herr dir aufs Herz gelegt hat, geh an den Schrank, hol deine Bibel raus, schlag die Bibel auf und lies. Da habe ich dann im Psalm 77 die Verse 12 bis 15 gefunden, oder sie haben mich gefunden. Und sinne über all deine, und 13 steht, und sinne über all deine Werke und denke deine Taten nach. Und denke über deine Taten nach. Gott, das ist das Ergebnis, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Gibt es ein Lied, das haben wir auch gesungen schon. Warum hören wir nicht auf zu suchen, wenn wir doch Gott haben? Verstehen wir? Sind wir an Gottes Seite? Sind wir an ihm hängend oder hängen wir an ihm? Dann gibt es nichts und niemand, der uns schaden darf in der Hinsicht, dass wir das Ziel nicht erreichen. Da gibt es keine Einsamkeit, kein Alleingelassensein. Wir mögen uns sicherlich manchmal so fühlen, aber durch den Glauben wissen wir, dass das Gefühl trügt und dass das Gefühl uns auch belügt an der Stelle und nichts anderes vorhat, als uns weg von Gott zu bringen. Sollte das Gefühl, und das ist menschlich, in dem einen oder anderen einmal übermächtig zu werden drohen, dann mein Rat, such die Stille, schau in Gottes Wort, dreh dich innerlich um und du wirst erkennen, dass Gott ganz nah ist. Deswegen versucht der Feind, uns die Stille nicht zu geben. Deswegen tönt es in uns und um uns herum immer so laut. Deswegen schreit alles äußerlich und oft auch innerlich. Und wir kommen nicht zur Ruhe. Stille sein und auf Gott hoffen hat Verheißung. Wenn wir das Alte Testament beobachten, wie Gott dem Volk Israel geholfen hat, dann war das immer mit Stille sein verbunden. Und da gab es einen König Saul, der konnte das nicht abwarten. Und deswegen hat er gesagt, wir opfern selbst und warten nicht auf den Simon. Und was war das Ergebnis? Hat ihm nichts eingebracht außer Niederlagen. Das Warten aushalten. Das Warten aushalten. Gott ist ganz nah. Jesus sagt zu seinen Jüngern und damit auch zu allen, die Jesus nachfolgen: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir sagen, wir glauben an den Herrn Jesus Christus. Glauben wir daran auch? Wir verstehen, was Glaube ist. Glaube ist Vertrauen. Und es ist Gnade und Geschenk Gottes, wenn ich es ergreifen und begreifen kann. Darum schreibt der Apostel Paulus: Sei stark in der Gnade. Weil das ist etwas, was wir aus uns heraus nicht können. Wir sind ja wie die Fliege im Spinnennetz. Wenn wir hineinfliegen und merken Widerstand, dann fangen wir reflexartig an zu zappeln. Und wenn ihr das mal gesehen habt mit der Fliege im Spinnennetz, dadurch, dass sie zappelt, verstrickt sie sich immer mehr in diesem Spinnennetz, bis sie sich nicht mehr bewegen kann. Dann kommt die Spinne und saugt sie aus. Und so versucht auch der Feind, in deinem und meinem Leben Fäden zu ziehen, die fast nicht zu sehen sind, so dass du die hineinfliegst und dich darin verfängst, damit er dich aussaugen, das heißt, dass er dich bestimmen kann. Bei der ersten Berührung dieses Fadens würde die Fliege erstmal innehalten, hätte sie jede Chance, von dem Faden freizukommen. Gnade ist, wenn wir vertrauen können und wenn wir bauen können, dass Gott da ist. Das ist Gnade. Und darum darf man bitten. Wie oft ist mein Gebet: Herr Jesus, verändere du mich so, dass ich stillhalten kann und warten lernen kann, bis du handelst. Wenn er das tut, dann ist es Gnade. Wir verwechseln Gnade immer damit, dass wir Glück gehabt haben. Darum geht es aber gar nicht. Die Gnade allein kann in aller Schwachheit weiterhelfen. Was die Gnade in unserem Leben hindert, in unserem Leben zu wirken, ist also nicht unsere Schwachheit, sondern ein ganz anderer Punkt. Was verhindert die Gnade, dir und mir zu helfen? Schon mal Gedanken drüber gemacht? Was ist das? Das ist etwas, was uns allen nicht gefällt. Und was wir gerne, je frömmer wir sind, desto heftiger abstreiten. Und je heftiger wir es abstreiten, desto schwächer werden wir. Es ist nicht unsere Schwachheit, die uns hindert, sondern unsere vermeintliche Stärke. Die Fliege meint, ich muss nur Kraft einsetzen, dann komme ich aus dem Netz schon raus. Und der Mensch meint, ich muss mich nur anstrengen und dann komme ich schon weiter. Weiß, von was ich rede? Mein Temperament entsprechend, auf die Dauer hilft nur Power, mit dem Kopf durch die Wand, und die mich gut kennen, haben darunter zu leiden. Was bringt es mir ein? Außer eine Beule am Kopf. Und so sind wir alle. Mehr oder weniger versteckt. Aber wir haben es so schwer, unsere Schwachheit einzugestehen. Vor dem anderen schon gerade gar nicht, aber auch vor uns innerlich. Wir sind ja geradezu darauf trainiert, stark zu sein. Und wer Schwäche zeigt, ist der Verlierer, ist der Loser. Das lernen wir von klein auf. Heute nennt man das modernen Mobbing, und das fängt schon im Kindergarten an und hört im Rentenalter auf, hätte ich fast gesagt. Mobbing gibt es sogar in irgendeinem Stift. Wer Schwäche zeigt, hat verloren, das sagt die Welt. Und das Wort Gottes sagt: Wenn du schwach wirst, kann ich in dir stark sein. Und liebe Geschwister, das ist ein Gottesprinzip, das geht nicht anders. das, was Gott am allermeisten hindert, in dir und in mir zu handeln, ist unsere Stärke, unsere Besserwisserei, unser Ich will oder ich weiß. Oder ich werde. Und wenn er danach mal die Schrift durchsucht, ist es ganz klar und deutlich, dass die Schrift uns die ganze Zeit genau davor warnt. Die Glaubensväter sind alle genau an dem gescheitert. Alle haben sie sich blutige Nasen geholt. Deswegen liebe ich die Schrift. Die tut nichts beschönigen an der Stelle. Nicht nur deswegen, aber deswegen auch. Sondern macht es ganz deutlich, wo die Schwachpunkte in unserem Leben liegen. Und ich sage dir, ob dir es gefällt oder nicht, kannst sauer sein oder nicht. Da, wo deine größte Schwachheit ist, da bist du noch zu stark. Um Gott handeln zu lassen. Wenn ich wirklich an der Stelle zu dem Ergebnis komme, mir tut der Magen weh. Oh Herr, wie soll ich denn sonntags morgens in den Gottesdienst gehen? Vielleicht habe ich noch einen Dienst. Wie soll das werden? Ich habe auch keinen Ersatz. In deinem Namen will ich gehen. Ich habe noch nie erlebt, dass der Herr nicht Gnade geschenkt hätte. Wir haben es hier erlebt vor ein paar Wochen. Da kam der Freddy Otto, der kam aus dem Krankenhaus, hat hier die Predigt gehalten und ist wieder ins Krankenhaus gefahren, trotz seiner schweren Krebserkrankung. Er hatte aber innerlich keine Freiheit abzusagen. Er hat gesagt, Herr, wenn du diesen Dienst will, dann fall ich nicht um. Und wir haben ja erlebt, dass er hier stand mit einer Unterzuckerung. Aber er wollte seinen Herrn bezeugen und bekennen. Und da war seine Predigt gut, aber sein Zeugnis, in Schwachheit mächtig zu sein, viel, viel stärker. Die, die dabei waren, wissen jetzt ganz genau, was ich meine. Auf dein Wort hin will ich gehen. Aber lasst uns warten, bis sein Wort geschieht zu uns. Und sein Wort geschieht zu uns dann, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir stille werden, wenn wir loslassen, wenn uns die Ideen ausgegangen sind. Und da gibt es Unterschiede unter uns. Der eine oder andere kann relativ schnell loslassen. Wieder andere haben ganz viele Lösungsideen. Und deswegen dauert es bei dem einen oder anderen auch ein bisschen länger, bis er merkt, es gibt keine Lösung, außer in Jesus Christus. Lösung, Loslösung, Freiheit. Also, die Gnade ist das, was uns zur Umkehr treibt. Ich habe es zitiert, Paulus schreibt im Korintherbrief, ausgerechnet den Korinthern, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Der Timotheus war ja nicht der Einzige, der Probleme mit dem Reden hatte. Der Apollos überstrahlend, auch dem Paulus hat mir vorgeworfen, dass er schwer zu verstehen war. Na, er war Theologe. Viele Theologen sind schwer zu verstehen. Aber allein sein Leben hat doch sehr genau geredet. Es ist die Gnade, die in Jesus Christus heute auch hier und jetzt für Gottes Kinder, die nach ihm allein verlangen, da ist. Und diese Gnade bringt es fertig, dass was dem Leistungsstreben nie gelingen kann. Wir sprechen bereits im menschlichen Leben von einem begnadeten Künstler. Der bringt das fertig, was einem anderen beim größten Fleiß und Einsatz seines letzten Könnens nicht zustande bringt. Ich habe das mal erlebt. Eine junge Frau, eine Schwester, die wollte so gern Klavier spielen. Und die hat jahrelang Klavier studiert. Und die hat sich so viel Mühe gegeben bei dem Klavier. Die hat Stunden, Tage lang geübt, bis ihr die Finger bald abgefallen sind. Aber sie hatte keine Begabung, keine Gnade. Und dann habe ich einen kennengelernt, auch ein Bruder. Der war nie Klavier studieren. Der hat keine Noten gekonnt. Der setzt an Klavier und spielt. Und du fängst an zu weinen, weil das Klavier weint. Das eine ist Leistungsstreben. Das andere ist Geschenk. Dass ich nicht falsch verstanden werde. Wenn wir eine Gabe haben, dann sollen wir in dieser Gabe auch leben. Das ist eine Verpflichtung. Wenn der Herr uns etwas gibt, dann sollen wir es auch einsetzen für die Geschwister, für sein Reich, für ihn. Nicht die Starken haben Gnade zu erwarten, sondern die schwach sind wie ein Timotheus. Von dem Timotheus wissen wir viel, viel mehr wie von einem Apollos. Wir wissen von Timotheus, dass er sehr, sehr lange Dienst getan hat im Reich Gottes. Und ich glaube, dass wir ihn beim Herrn wieder treffen werden. Denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der in Ewigkeit thront und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz des Zerschlagenen. Das ist die Verheißung, die Gott uns gibt, die Gott seinen Kindern gibt. Und ich wünsche dir von Herzen, dir und mir, dass wir es jeden Tag immer wieder neu erleben, bis der Herr wiederkommt. Amen.